Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, ich möchte heute die größte Frage stellen, die sich mir auf unserer bisherigen Klassik für taktlose Reise gestellt hat.
Nämlich?
Was macht eigentlich eine gute Melodie aus?
Ja, das zu erklären, haben schon Generationen versucht und es sind eigentlich alle gescheitert. Also was sind die wesentlichen Elemente der Musik? Der Rhythmus kann ich ausrechnen. Die Harmonie kann ich auch ausrechnen, was schön klingt, was nicht schön klingt.
So also das kann man mathematisch angeben.
Hat mit mathematischen Verhältnissen zu tun. Mhm. Was eine Melodie ist, kann kein Mensch sagen. Also wir werden sofort, es ist ein bisschen, wie der Augustinus gesagt hat, mit der Zeit. Wenn wir nicht drüber nachdenken, wissen wir alle, was die Zeit ist. Wenn wir gefragt werden, können wir es nicht sagen. Mhm. Und bei der Melodie ist es ähnlich. Du hörst eine Musik und sagst, ach, das ist eine schöne Melodie. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist eigentlich eine schöne Melodie? Oder was du mich gerade gefragt hast, was ist denn eine Melodie? Du kannst es nicht definieren.
Noch nicht, aber dafür sind wir ja heute da. Vielleicht genau, kommen wir der Antwort auf diese Frage ja doch noch näher. Das heißt, es ist einmal was sehr Subjektives und du sagst, du hast in deiner über 40 Jahre langen Laufbahn als Musikkritiker auch keine Antwort gefunden.
Nein. Also ich habe, also es ist, man kann alles Mögliche versuchen, aber ich meine, noch einmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, ein Dreivierteltakt ist ein Dreivierteltakt, ein Viervierteltakt ist ein Viervierteltakt. Ich kann jetzt in diesen Takt, das ist das Metrum, rhythmisch alles Mögliche reinmachen, das kann ich aber alles immer ausrechnen. Ja? Mhm. Und ich kann irgendwo so zwischendrin, dann habe ich halt eine Triole oder eine Quintole und so weiter, das ist alles Rhythmus, aber es ist alles nummerierbar. Natürlich gibt es dann Zwischendinge, die man nicht sagen kann, aber man kann sagen, es ist irgendwo zwischen einer Quintole und einer Sextole, also so. Man kann sich gar nicht. Mhm. Bei einer Melodie, die höre ich und die ist schön, aber was macht sie aus? Die andere Melodie ist auch schön und ganz anders gebaut. Also ich kann nicht sagen, nimm das, sonst wäre es ja ganz einfach. Und wahrscheinlich ist das Wesentliche an einem wirklich großen Komponisten oder einem großen Liedermacher, dass er instinktiv etwas macht, was alle schön finden, wo es aber keiner sagen kann.
Also man kann wahrscheinlich sagen, dass die Melodie die zentrale schöpferische Leistung eines Werks ist.
Vielleicht ja.
Es gibt wahrscheinlich auch Werke, wo wir das dann widerlegen, wo dann einzelne Werke nicht aufgrund ihrer Melodie originell sind, sondern aufgrund ihres Rhythmuses. Und es gibt auch Beispiele, wo Rhythmen urheberrechtlich geschützt sind und wo es dann Rechtsstreitigkeiten gibt, dass jemand eine 2 Sekunden von einem Stück woanders verbaut hat und so weiter. Und da geht es ja nicht um die Melodie. Aber in den allermeisten Fällen, wenn wir von Musik sprechen, das, was hängen bleibt, das, was wir als die schöpferische Leistung wahrnehmen, ist die Melodie, oder?
Oder was wir nachsingen können.
Das, was wir nachsingen. Ja. Und ich glaube, wir können vielleicht jetzt auch gleich einmal anfangen mit unserer Definition. Also wenn wir herausfinden wollen, was ist eine gute Melodie, müssen wir doch zuerst einmal sagen, was ist denn eigentlich eine Melodie? Definieren wir das mal.
Oder hören wir uns vielleicht einmal an, was ist für dich eine gute Melodie?
Ja, das können wir auch machen.
Ja, das würde mich jetzt interessieren.
Was für mich eine gute Melodie ist?
Was ist für dich eine gute Melodie?
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe jetzt einfach ein paar Beispiele mitgebracht, die mir einfach als allererstes in den Kopf gekommen sind. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke und wenn ich anfange, in meinen Playlists durchzusuchen, dann würde ich noch andere Sachen finden. Aber ich habe eine Melodie, die kommt, eine ganz klassische, wirklich im engsten Sinne klassische Melodie, die jedes Mal, wenn ich die höre, wo ich mir denke, das ist eine schöne Melodie.
Na? Beethoven. Ja, das ist ja nicht von ungefähr ist das die Europahymne geworden. Wenn wir uns das anhören, diese Melodie ist, wie wir wissen, die Krönung einer der komplexesten und vertracktesten Symphonien der Musikgeschichte, der 9. Symphonie von Beethoven.
Aber ich höre ja gar nicht die ganze Symphonie an. Ich höre mir ja nur diesen Teil an und ich denke mir, das ist eine gelungene Melodie.
Ja, und das ist es.
Das hat irgendwie so einen Bogen, der funktioniert. Das hat Elemente, die einen irgendwie so ein bisschen Gänsehaut geben. Ich glaube, es ist auch ein bisschen das Pathos, das in dieser Melodie mitschwingt, das wahrscheinlich mir irgendwie was gibt.
Das imponiert dir. Ja. Und das hebt einen ein bisschen. Wenn du sagst, Pathos ist vielleicht, das ist eine Melodie.
Eine Grandezza.
Ja, das hat Größe.
Ja.
Ja, das hat eine, und zwar eine natürliche Größe, die für jeden erreichbar ist. Und das ist genau das Signal, das Beethoven ja aussenden will. Mit dem Rundherum. Denn wenn wir wissen, also es ist ein zerklüfteter erster Satz, ein noch zerklüfteterer zweiter Satz, dann eine Vision von etwas ganz Wunderbarem, da können wir dann auch noch reinspielen, weil da ist nämlich auch eine großartige Melodie, aber ganz anders geartet drinnen. Aber eine Vision eigentlich, sagen wir, des Göttlichen, des Unerreichbaren, des Erstrebenswerten, aber Unerreichbaren. Und dann bricht in diesem Pandemonium, das er uns da vorführt, in den ersten drei Sätzen, bricht im letzten Satz herein das vollständige Chaos, alle Tonarten quasi gleichzeitig, eine irre Dissonanz. Und aus dem heraus kommt dann die Ansage des ersten, der menschlichen Stimme. Da sagt jetzt einer was, plötzlich. Das ist das erste Mal in einer Symphonie, dass jemand was sagt und singt.
Aha, okay.
Und was sagt der? Oh Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Mhm. Und dann kommt diese Melodie.
Ja.
Und er sagt uns, ja, und das ist Beethovens Botschaft. Herz auf mit dem ganzen, ich meine, das kann man jetzt hochphilosophisch deuten, Herz auf mit Krieg und ich weiß nicht was, aber einfach auch in euren Seelen, lasst das doch frei. Es ist ganz einfach.
Aber du meinst jetzt, dass der Text diese Melodie auch schöner macht?
Nicht unbedingt, sondern der Text suggeriert uns, jetzt hört's doch endlich auf zum Streiten sozusagen und hör mal zu. Und dann kommt das. Ja. Und diese Melodie, wie du sagst, die hebt dich ja.
Ja, also es hat was Erhebendes, das kommt bestimmt auch aus diesem Kontext und dem Text des Stücks und dieser Inbrunst, mit der es dann vom Chor oft gesungen wird, wo man mitsingen möchte. Aber ich glaube, es ist mehr als das, weil es ist lustig. Die Melodie ist ja eigentlich wahnsinnig simpel. Rhythmisch
es ist, ganz
ist das nur Freude, schöner Götter, Funken. Also das hat ja eigentlich überhaupt keine ausgeklügelte Rhythmik.
Nein, überhaupt nicht.
Und
das
es ist
reine
nur die
Melodie.
Nur die Tonabfolge macht es.
Ja.
Und ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast mir überlegt, könnte man vielleicht eine Melodie, wenn man sie von allem beraubt, ihrer Dynamik beraubt, ihres Kontextes, ihres Textes, was bleibt übrig, ist quasi ein Klingelton. wenn man eine Melodie zu seinem, so wie früher die Klingeltöne waren, als es nur monophone Klingeltöne gab, also einstimmig. Wenn man eine Melodie auf das runterbricht und sich immer noch denkt so, ja, ist eine gute Melodie, dann hat sie was geschafft. Und jetzt spiele ich dir kurz was vor.
Also das heißt Klingelton.
Ja, da aber ist das null ist Dynamik ja, drinnen, da ist überhaupt kein Ausdruck mehr drinnen
gut. Und es ist immer noch gut. Es ist immer noch gut und das ist ja auch, das ist die Botschaft. Und so wie du sagst, ich weiß ja die Geschichte der 9. Beethoven, die ich gerade erzählt habe, weiß ich ja nicht und trotzdem empfinde ich diese Melodie als gut. Und das ist genau das, was der Beethoven ausschickt. Besinnt euch doch auf das, was ganz natürlich ist. Besinnt euch auf den Klingelton. Was ist die Botschaft der 9. Beethoven?
Okay, was ist denn für dich eine tolle Melodie? Gibt es was dir immer wieder in den Sinn kommt, wo du dir denkst, so, das ist die ultimative Melodie?
Das gibt's. Es gibt leider viele davon, aber wenn du mich spontan fragst, dann würde ich sagen, das Folgende. Ja. Also ich, das ist für mich der Inbegriff der schönen Melodie. Aber dazu gibt es noch eine Geschichte zu erzählen. Also
erstens, sag mal, was sagen, es war. Was es war ist. Auch unglaublich schön, finde ich.
Das Gelb, also es ist einfach wunderbar. Und das ist damit umgarnt, die Dalila, den Samson.
In der Oper.
In Samson et Dalila von Camille Saint-Saëns. Okay. Das ist eine altbiblische Geschichte, nicht? Also das, der Samson wird von der schwachen, aber schönen Dalila bezwungen und so kriegt sie ihn.
Und die Sehnsucht, die hört man da natürlich raus, die ist in jedem Ton drinnen.
Ich meine, das ist natürlich, wenn man die Geschichte kennt, ist das die pure Falschheit, aber so
kriegt... Aber das ist ja egal, weil wir reden jetzt nur über die Melodie und ich kannte die Geschichte nicht.
Nein, und sie ist, Moment, und sie ist verführerisch. Ja. Sie ist wirklich verführerisch. Genau. Aber die
steht für sich selbst.
Für mich ist das ein Doppelschlag, nämlich, weil diese Arie, das ist der Mittelteil der Arie. Also schon der Anfang der Arie ist ja wunderbar. Das müssen wir jetzt auch hineinspielen, ganz kurz. Ja. Ist ja auch schon nicht schlecht. Ja. Nicht? Und dann noch setzt sie diese vorher gespielte Übermelodie dann noch hinten drauf. Also das ist ein Doppeltes, das ist ein K.O. in zwei Schlägen. Ja.
Das ist super. Und, aber ich habe zwei Punkte, mit der ich jetzt deine Melodie ein bisschen challengen möchte. Nämlich erstens, die ist jetzt natürlich auch, so wie wir es gehört haben, unglaublich berührend gesungen.
Ja.
Was bleibt von dieser Melodie, wenn man sie als Klingelton abspielt?
Nicht so viel wie beim Beethoven.
Ja, vielleicht stimmt ja auch diese Klingelton-Theorie. Vielleicht ist der Klingelton-Indikator auch trügerisch. Aber jetzt, das würde ich jetzt mal in den Raum werfen.
Nein, aber ja, das ist sehr gut, was du sagst. Weil es ist nämlich das Folgende. Das ist raffinierte Hochromantik. Mhm. Beethoven ist Klassik. Und Beethoven führt uns ja vor, wirklich ein Vollchaos und setzt dann diese Klingelton-Melodie hinein als Symbol des Puren, des Reinen, des Einfachen.
Okay, ah ja.
Wobei interessanterweise, ja, was wir gehört haben, also diese wunderbare, diese absteigende Melodie der Dalila da.
Ja.
Formal gesehen, wenn man das anschaut, ist es ganz ähnlich wie das, was Beethoven macht. Zweimal dasselbe und dann öffnet sich's. Nicht? Bei Beethoven kommt dann der Anfang wieder zurück. Also das gibt es alles. Das sind alles mittelalterliche Liedformen. Die haben schon die Troubadours und die Minnesänger haben in diesen Formen gearbeitet. Ja? Das geht also die ganze Musikgeschichte durch und man kann es reduzieren auf relativ einfache formale Prozesse. Die erklären aber nicht die Schönheit und das verführerische Potenzial der Melodie. Das kann man eben nicht erklären. Aber es ist das eine. Das ist Raffinement, wird auch eingesetzt, ganz bewusst zum Verführen des Samson. Mhm. Und das andere ist ein Symbol der Reinheit, der Klarheit und damit der Schönheit. Das Schöne ist immer, das Schönste ist immer das, was am einfachsten ist. Was uns Beethoven auch dadurch beweist, zum Beispiel, dass bei ihm das bisschen, was wir in Skizzenblättern, wir haben schon einmal drüber gesprochen, nachweisen können, wie er gearbeitet hat, wie er an einer solchen Melodie gearbeitet hat, bis die so gesessen ist, dass du sagst, nur so kann es sein. Das ist ein Arbeitsprozess, das so zu vereinfachen, so zu reduzieren aufs Wesentliche, dass es dann stimmt.
Ja.
Und insofern hast du recht, die Beethoven-Melodie ist die bessere, wertvollere.
Weiß nicht. Also du hast mir deine vorgespielt und ich fand sie unglaublich schön. Aber ich muss jetzt auch sagen, und das ist jetzt der Punkt 2, mit dem ich sie challengen will, ich könnte sie jetzt, 3 Minuten später, nicht mehr nachsingen. Sie ist nicht so eingängig, was nicht heißt, dass sie nicht schön ist. Aber ich habe immer gedacht, eine schöne Melodie muss eine gewisse Eingängigkeit besitzen. Vielleicht ist es das auch gar nicht unbedingt.
Ja.
Die Melodie, die du mir vorgespielt hast, hat mehr Überraschungen in sich.
Ja.
Also ich hätte gesagt, sie verlässt jetzt öfter den von ihr selbst vorgegebenen Pfad.
Mhm.
Und ja, ich könnte sie dir jetzt nicht nochmal nachsingen. Ich habe sie schon, sie hat sich wieder verflüchtigt.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Und da sind wir jetzt, das ist, was du stellst, ist die Qualitätsfrage.
Ja.
Und auf einem ästhetisch sehr hohen Niveau. Und darüber ist natürlich jahrhundertelang diskutiert worden. Und deswegen sage ich, natürlich ist der Beethoven der hat die wertvollere Melodie gemacht, weil sie reduziert ist auf das Wesentliche. Mhm. Das andere ist ein Kunstprodukt. Ja? Ja. Wenn man ganz hart ist, kann man sagen, das ist Kitsch. Die Freude schöner Götterfunken ist kein Kitsch.
Findest du, nicht? Da naja, kann nein, man das unterscheiden, das eine ist Kitsch, das andere nicht?
Kann man insofern unterscheiden, wenn man deine Wertmaßstäbe anlegt. Du sagst, das kann man, das ist raffiniert, das kann man nicht wirklich nachsingen, es ist schön, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, na klar, das ist der Punkt.
Ja.
Nicht? Und eine wirklich bedeutende Melodie kommt auf den Punkt. Ja. Die wirst du bei Schubert finden, die wirst du bei Beethoven finden, die wirst du bei Haydn finden, sehr oft sogar, das klingt. Oder Mozart, nehmen wir Zauberflöte, unser Lieblingsstück.
Immer wieder. Unser Lieblingsoper.
Wird immer wieder behandelt.
Die An dieser Stelle wieder. Vielleicht kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die unsere Zauberflöte-Folge nicht gehört haben. Wir waren da durchaus kritisch, ich war sehr kritisch über den Inhalt dieser Oper und wir haben da schon mal drüber geredet, wie wirr und unlogisch diese Oper ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Aber bitte unbedingt, wenn Sie es wirklich noch nicht gehört haben, und also wenn ihr alle gehört habt, ganz süchtig, und bitte ein zweites Mal hören, es lohnt sich. Aber abgesehen davon, da reden wir auch über die Simplizität der Papageno-Lieder.
Ja.
Jeder kann das nachsingen. Den Vogelfänger.
Ja, aber ich finde nicht, dass der Vogelfänger jetzt eine besonders schöne Melodie ist. Die ist für mich auf der Schönheitsskala dort, wo ein Kinderreim ist.
Ja. Und ein Kinderreim hat eine pure Schönheit in der Regel. Alle meine Entlein können wir alle nachsingen. Ist eine wunderbare Melodie, weil es auch jeder sofort nachsingen kann. Und jeder wird sofort begreifen, das ist eine Melodie. Mhm. Auch wenn man nicht erklären kann und wir können es nicht erklären oder wir können es zumindest versuchen. Du hast ja gemeint, wir sollten mal versuchen zu erklären. Also was ist gut an Freude schöner Götterfunken? Was ist gut an alle meine Entlein? Und was ist schön, aber vielleicht nicht so wertvoll an Saint-Saëns Dalila?
Das ist super schwierig. Ich glaube, es gibt vielleicht einfach zwei Arten von schönen Melodien. Die, die wir ständig parat haben, weil sie uns im Kopf bleiben, die Ohrwurmcharakter haben. Und die schönen Melodien, die ein flüchtiges Vergnügen sind, weil wir sie nur, während wir sie hören, genießen können. Und dann verpuffen sie auch ein bisschen wieder, weil sie sich nicht so festkrallen in unseren Gehirnwindungen. Aber ist es bei dir auch so, weil du bist ja viel vertrauter jetzt mit dieser Melodie, die du uns vorgespielt hast aus Samson und, wie spricht man das richtig aus?
Ja, Samson und Dalila.
Hast du sie im Kopf? Wachst du in der Früh auf und hast die Melodie parat?
Das kann passieren, ja. Schon. Ich hab viel Musik im Kopf. Manches verfolgt mich, manchmal verfolgen mich nicht immer nur Melodien, aber so Schnipsel, so ganz charakteristische Sachen. Und dann wird man wahnsinnig, wenn man nicht drauf kommt, was ist das eigentlich? Weil wenn ich das höre, weiß ich sofort, das ist das Saint-Saëns.
Ja.
Aber es gibt so Kardinalmomente in manchen Opern. Zum Beispiel, ich habe einmal wochenlang eine Passage im Kopf gehabt, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Dann habe ich aus irgendeinem Grund, weil eine Aufführung zu rezensieren war, gehe ich in Tosca und im zweiten Akt mittendrin kommt das. Bei einer völlig unscheinbaren Szene kommt das und ich denke, yes, das
und Tosca ist, kennst du ja sehr gut, oder?
Ich kenne es
in-
und auswendig, ja.
Aber du kannst es nicht zuordnen.
Ja, aber das ist so eine, hat Ohrwurmcharakter, so wie du sagst, hat sich festgehackt und ich kann es nicht sagen. Ja. Aber also, ich meine, ich gebe dir recht, natürlich ist das wahnsinnig schwer nachzusingen, was die Dalila singt und die Freude schöner Götterfunken ist wie alle meine Entlein. Das können alle noch singen, ja.
Es ist ja tendenziell, ich glaube, man kann ganz grob sagen, in der klassischen Musik trifft man häufiger komplexere Melodiestrukturen an und in der Popmusik trifft man häufiger die eingängigeren an. Ich glaube, du hast mir auch immer wieder sehr stolz erklärt, dass bei Mozart sich kein Takt wiederholt. Das heißt, die Melodien haben nicht das, was man in anderen Melodien oft hat, dass sie sich ständig selbst neu aufgreifen und wiederholen.
Ja, wir haben das über die Zauberflöte gesagt oder auch zum Beispiel über die wunderbare Rosenarie der Susanna aus dem letzten Figaro-Akt. Das sind diese ganz, wie du sagst, komplexen, diese fließenden Melodien, die fast schon so in Richtung Saint-Saëns gehen, nur sind sie viel purer natürlich bei Mozart, die über Takte hingehen und wo sich zum Beispiel die Bildnisarie des Tamino, das Bildnis ist bezaubernd schön, kennt man.
Wie noch dein Auge je gesehen.
Da wiederholt sich bis zum Ende dieser Arie keine einzige Phrase und trotzdem finden wir, das ist eine wunderbare melodische Entwicklung. Das sagt uns natürlich auch dramaturgisch etwas, weil der Tamino kriegt dieses Bild der Pamina in die Hand, schaut das an, verliebt sich und ist am Ende der Arie nicht mehr der, der er vorher war. Der kann nichts wiederholen. Mhm. Ja? Und Ähnliches gibt es bei Mozart, aber es gibt bei Mozart natürlich noch hunderte Arien, wo sich sehr wohl was wiederholt. So wie bei Beethoven schon die ersten zwei Takte noch einmal gebracht werden im Freudeschönheit der Funken. Nicht? Und dann ein bisschen am Ende biegt es ein bisschen anders ab. Also Wiederholung ist eine wichtige Kategorie, aber nicht unbedingt.
Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wie repetitiv darf es sein? Wie sehr muss uns eine Melodie an etwas erinnern, wo wir schon ansetzen können, also dass sie uns schon ein bisschen vertraut vorkommt? Und wie sehr muss sie uns überraschen?
Ich glaube, überraschen muss jede neue, gute Melodie muss etwas haben, was sie unterscheidet von den anderen guten Melodien, die wir schon kennen. Ich glaube, das, was du meinst, mit, dass sie uns an etwas erinnern muss, das, was uns erinnert, ist eigentlich im Grunde eine Frage des Rhythmus. Diese einfachen Melodien sind alle getaktet im wahrsten Sinn des Wortes. Mhm. Eine gute Melodie hat vier Takte und dann noch einmal vier Takte. Ist ein Achttakter, das ist die klassische Entwicklung einer Melodie. Mhm. Es gibt 100 Gegenbeispiele, aber im Wesentlichen, ja. Ich meine, sind diese Melodien, und das hat wieder grundlegend etwas mit dem Rhythmus zu tun. Das heißt, wir müssen uns im Bett wohlfühlen und dann können wir anfangen zu träumen. Aber wenn wir schlecht liegen...
Das ist eine schöne Analogie. Aber, ja,
wenn wir schlecht liegen und ein Arm hängt raus oder ein Fuß hängt raus, dann sind wir nicht in der Balance, dann wird es fünftaktig und es gibt schöne fünftaktige Melodien. Aber
also es braucht eine Grundharmonie.
Eine Grundharmonie, absolut.
Also Harmonie gar nicht jetzt im musikalischen Sinne, sondern ein Wohlfühlbett.
Sagen wir so, genau
der,
das
der ist der Rahmen es. Muss ja. irgendwie...
Ja, muss stimmen. Man muss sich wohlfühlen. Ja, genau. Man muss sich wohlfühlen und man muss wissen, dass man da nicht rausgerissen wird.
Also sagen, eine greifbare Form.
Ja, eine greifbare Form. Es gibt Gegenbeispiele, wie gesagt, aber das sind schon die Sachen, wo es einem dann beim Hören eine gewisse intellektuelle Mühewaltung abverlangt. Nicht? Ja. Kann man trotzdem noch schön finden. Mhm. Es ist ja auch nicht verboten, dass man das Hirn einschaltet zum Vergnügen. Aber das, was wir gefordert haben eigentlich, was ist jetzt eine grundlegend für alle dechiffrierbare, schöne Melodie, das muss einen Takt haben, sagen wir mal so. Zumindest, wir reden jetzt nur von Europa in Wirklichkeit.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, das wir uns auch noch aufmachen müssen. Wie sehr ist das, was wir als schöne Melodie begreifen, an Zeit und Ort gebunden? Mhm. Ich würde jetzt einmal vermuten, dass man im Japan von 1300 andere Melodien schön gefunden hat als im Österreich des 21. Jahrhunderts.
Ja, also ganz sicher ist das so. Das ist, wenn die Kultur rein bleibt, sozusagen, ist ein gefährlicher Begriff, aber doch ist das bis heute so. Ja? Also Chinesen, Japaner haben einen vollkommen anderen akustischen, wahrscheinlich überhaupt einen anderen Schönheitsbegriff, aber da, es sind diese Kulturen mittlerweile überlagert von der europäischen und amerikanischen, also von dieser abendländischen, sagen wir es mal so, von dieser abendländischen Kultur, dass die sich das versuchen anzueignen, was ihnen zum Teil hervorragend gelingt. Denken wir nur, wie viel...
An K-Pop oder was?
Nein, auch nur wie unsere Philharmoniker, Symphoniker, wie oft die auf Asien-Tournee fahren und wie die dort empfangen werden und wie das dort aufgenommen wird und wie viele chinesische und japanische Künstler es jetzt schon gibt, die das reproduzieren. Die bringen uns ja nicht eine japanische oder eine chinesische Melodie, sondern die bringen uns ja Beethoven zurück. Ja. Nicht? Das ist ja das Absurde letztendlich. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man die gefragt hätte oder heute noch fragt, es gibt ja eine Menge Chinesen und Japaner, die wahrscheinlich noch in ihrem Leben kein Beethoven gehört haben und auch gar keine Lust haben drauf, was die schön finden, dann kommt etwas ganz anderes heraus. Im Übrigen geht das natürlich auch innerhalb Europas. Mhm.
Wenn man
in der Zeit zurückschaut, Béla Bartók ist ausgezogen, um die echte ungarische Volksmusik zu finden. Also das, was die Bauern wirklich gesungen haben vor 200-300 Jahren und was davon übergeblieben ist. Und er schildert ganz wunderbar, wie schwierig das war, wenn er in die Dörfer gegangen ist mit seinem Tonbandgerät und die Leute aufgenommen hat. Die haben ihm alle irgendwelche moderne Lieder, westliche sozusagen Lieder vorgesungen, wo er gesagt hat, ja, das will ich nicht, was hat denn der Opa gesungen? Ne? Oh ja, da habe ich was, und dann ist wieder sowas gekommen. Ne? Bis er vorgedrungen ist, oh ja, da gab es schon etwas, der hat auch so. Und dann plötzlich hat er ausgegraben, was wirklich eine Volksmelodie, eine ungarische Volksmelodie ist. Mhm. Was auch wieder wahnsinnig viel mit der Sprache zu tun hat, die ja vollkommen anders organisiert ist als unsere Sprache. Nicht? Die Ungarn hängen ja alles hinten an, und das wirkt sich selbstverständlich, grammatikalisch, nicht? Und es wirkt okay. sich selbstverständlich auch auf das Musikmachen aus.
Weil die aber Melodie sich vom Text dann oft ableitet, und genau. dann, wenn die Wörter länger sind, dann ja. müssen die Melodien auch diese Wörter, für diese Wörter Platz schaffen.
Genau.
Okay. Wann hat denn eigentlich das Zeitalter begonnen der Melodien, die wir nach heutigem Empfinden schön finden? Weil wenn du mir so ganz alte Sachen vorspielst, so gregorianische Choräle zum Beispiel, mhm. muss ich sagen, die klingen für mich nicht sehr eingängig und nicht sehr schön, sondern eher fad und dahingeleiert, sage ich ja, jetzt ganz fies.
Ja, es gibt da auch melodische Topoi, die ganz klar bis heute funktionieren. Denken wir nur an das Dies Irae. Assoziieren wir sofort, weil wir damit sozialisiert sind, mit einem sehr ernsten Begebnis. Und das ist die Dies Irae Melodie, die gregorianische Dies Irae Melodie, also der Tag des Zorns, das ist, handelt vom jüngsten Gericht und ist ein Archetypus, ein musikalischer, der zitiert wird bis herauf in die musikalische Moderne, immer wieder, und das bleibt. Aber natürlich, so wenn du so ein Gesangel hörst, ein gregorianisches, dann wird man das jetzt nicht als schön empfinden. Noch schwieriger ist es bei echter mittelalterlicher Musik, weil sie nicht organisiert nach dem, was wir als unser Schönheitsideal empfinden, und das ist die Dur-Moll-Harmonik. Und die gibt's eigentlich erst, also cum grano salis, es stimmt nicht ganz, sagen wir, seit Bach.
Okay, also man kann sagen, das, was wir als schön empfinden, ist begrenzt von dem, was wir harmonisch fassen können und ja. gewohnt sind.
Ja, absolut. Es ist eine Frage der Gewöhnung. Das heißt, es ist eine Frage, so wie du es eh schon gesagt hast, der Harmonie,
ja.
wie du
und
dich hättest, so liegst du.
Rhythmisch auch, oder? Also wenn irgendwas Taktung. im 17-23. Ja. Takt, dem können wir nicht
Nein,
folgen.
Wollen wir auch nicht. Ja, da haut es dich aus der Spur.
Ja.
Also das heißt, der Rhythmus, der Takt ist wichtig, haben wir gesagt. Also die Gradzahligkeit, sagen wir es jetzt einmal ganz einfach, und die Harmonie, auch da die Gradzahligkeit, also das harmonische Empfinden. Das muss schon stimmen,
ja.
In das muss eine Melodie eingebettet sein. Das Interessante ist ja, es gibt ja in der musikalischen Moderne, die ja mit, also rhythmisch weniger, aber vor allem mit der Harmonie ja gebrochen hat, mit der Dur-Moll-Harmonik, gibt es etliche Versuche, Melodien zu schreiben. Arnold Schönberg mit seiner Zwölftontechnik hat gesagt, machen wir uns doch endlich frei von diesem Dur und Moll, sondern lassen wir doch die Melodie für sich sprechen. Und er schreibt dann Zwölftonmelodien. Sage ich, ja, es ist eine...
Kann man machen.
kann man machen, entwickelt sich, ja, melodisch, aber ich fühle mich nicht wohl damit.
Es würde kaum jemand das jetzt als Beispiel für eine besonders gelungene Melodie vorsingen,
du
oder?
Du sagst es, ja.
Ja. Eine andere Frage, muss man sich manche Melodien erst schön hören? Gibt es Melodien, die mit mehrmaligem Hören besser werden, weil man quasi die Oberflächenschichten wegkratzt und zum Kern vordringt? Hast du sowas schon mal erlebt?
Ich habe das erlebt, immer wieder, aber nicht unbedingt mit Melodien, sondern mit ganz Sachen, würde der Briefmarkensammler jetzt sagen. Also mit Musikstücken.
Okay.
Mit Musikstücken, die ich höre und die natürlich auch eine melodische Entwicklung haben und wo du beim ersten Mal sagst, jetzt, also ich komme nicht mit. Aber die haben immer etwas, was dir sagt, geh nochmal rein, schau dir das noch einmal an. das hat was. Okay. Also da spürt man, aber da sind wir vom Nachsingen natürlich weit entfernt. Und das kann mit Melodien auch so sein, aber da werden wir dann nie dorthin gelangen, wo wir mit Beethovens Freude schöner Götterfunken sofort sind, alle miteinander, wenn wir es das erste Mal hören, und nicht einmal dorthin, wo wir bei der Dalila uns umgarnen lassen, bei Saint-Saëns.
Kommen wir vielleicht zu einer anderen Melodie, die uns gut gefällt. Ich hätte noch ein Beispiel mitgebracht.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world. And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
I am what I am aus dem Musical La Cage aux Folles, hier jetzt gesungen von Gloria Gaynor. Willi, kannst du mir sagen, warum ich diese Melodie schön finde?
Ich kann dir nur sagen, dass ich sie auch schön finde und dass ich mir gerade überlegt habe, es ist so interessant, weil wir mit dem Beethoven angefangen haben, der am Anfang einmal zweimal dasselbe präsentiert und dann auskrackt. Ja. Genau dasselbe Muster, haben wir hier. Ja. Sie fängt an mit einer Melodie, dann kommt dieselbe Phrase noch einmal am Ende ein bisschen anders,
genau,
führt ins Nächste, genau, ja. Führt ins Nächste und auch das wird noch einmal gebracht. Ja. Das ist bei Beethoven dann ein bisschen anders, weil da kommt das Erste zurück. Ja. Aber es kommt ja hier auch. Also es ist also schon es, lustig.
Das ist so ein ganz klassisches, ja. Eine Formel eigentlich.
Eine Formel, wenn man so will, oder ein formales Prinzip, das einfach ja, schon lange funktioniert.
Ja, also man hat ein Motiv, das wird nochmal wiederholt und verändert sich. Dann geht man ein bisschen weg von dem und macht was Überraschendes.
Richtig.
Und diese Überraschung löst vielleicht so eine gewisse Leerstelle aus oder eine Spannung, die eingelöst werden muss. Und dann kommt diese Erlösung, indem man wieder aber auf einem Umweg zur Ursprungsmelodie zurückkehrt.
Du hast es ganz genau beschrieben. So funktionieren wirklich wahrscheinlich 80% der Melodien, die man als rund.
Genau so funktioniert Happy Birthday.
Na, siehst du?
Oder?
Ja, und das kann doch auch jeder nachsingen.
Happy Birthday to you, happy birthday to you. Ja. Leicht verändert. Happy Birthday, lieber, fühlen Sie sich
sowieso
angesprochen.
Ja, ja.
Da haben wir jetzt kurz einen kleinen Schlenker gemacht. Und dann kommen wir zurück. Happy Birthday to you.
Ja, genau. Da ist auch noch das Refrain-Prinzip, dass der Chor dann einstimmen kann. Happy Birthday to you am Schluss. Ja, also das sind alles aber Urformen. Das muss ich immer sagen, des europäischen Singens.
Ja, nur diese Urformen finde ich ja auch nicht alle schön. Also Happy Birthday finde ich jetzt als Melodie zu simpel, zu fast billig.
Ja, Moment, jetzt sind wir aber bei zwei verschiedenen Sachen. Das eine ist die ästhetische Bewertung als schön oder nicht schön oder nicht so schön. Das andere ist die funktionale Bewertung als es funktioniert. Happy Birthday kann man so wie Freude schöner Götterfunken sofort nachsingen.
Ja, und ich würde sagen, bei I Am What I Am, da führt diese Funktionalität dazu, dass mir das Lied so sich hineingefressen hat in mein Gehirn, dass ich überhaupt es in den Gipfel und in die Loge der Schönheit stellen kann.
Mhm. Ja, genau. Das hast du ja zuerst schon gesagt. Du musst dich sozusagen wohlfühlen mit etwas. Du musst hineingenommen werden und das hat, wie gesagt, etwas mit Rhythmus bzw. Takt zu tun oder mit diesem eben, der Takt ist ja eine Melodie, noch einmal singen, ein bisschen auskragen und dann was anderes und eventuell die Melodie zurückholen. Mhm. Es gibt also alle, die sich das antun wollen, wenn sie 5,5 Stunden in der Oper sitzen wollen, meine Damen und Herren, dann gehen sie in die Meistersinger von Nürnberg, so sie denn endlich wieder gespielt werden. Da wird dieses Prinzip ganz genau behandelt und der Hans Sachs, der Held der Oper, erklärt dem zweiten Helden der Oper, dem Walter von Stolzing, wie geht denn eine Melodie? Das ist ganz lustig. Und der Walter von Stolzing, der sich die Eva ersingen muss beim Preis, beim Wettsingen sozusagen, der fragt jetzt den alten Meister, ja, wie fange ich nach der Regel an? Und er schaut ihn an und sagt, er stellt sie selbst und folgt ihr dann. Und erklärt ihm aber auch den Aufbau, oder einen ähnlichen Aufbau, wie wir ihn jetzt gerade erklärt haben. Das ist in der Musik Theorie, die sogenannte Barform. Das ist, kurz gesagt, A, A'B. Und das gibt's dann auch noch eine Variante, die wir gehabt haben, wo am Schluss A2' zurückkommt. Das wäre das Groben, was wir jetzt meistens gehört haben. Mhm. Und diese Barform ist ein Archetypus des Liedes, des Liedersingens, dass ich eine Melodie singe, sie dann wiederhole und vielleicht am Schluss durch eine kleine Differenzierung öffne, um in den nächsten Teil hinüberzukommen. Und jetzt sind wir wieder beim Saint-Saëns und der Dalila, wo das genauso ist. Eine ohnehin schon sehr schöne Melodie und dann noch das K.O. erfolgt im zweiten Teil. Ja.
Also vielleicht kann man sagen, so subjektiv das Melodieempfinden auch sein kann, es geht oft um ein Gleichgewicht zwischen Vorhersehbarkeit und Überraschungsmomente.
So ist es. Ja.
Also es braucht ein bisschen ein Twist and Turn. Die Melodie muss was machen, was eine andere Melodie noch nicht so gemacht hat.
Genau.
Nicht auf diese Art.
Genau. Das stimmt einmal auf jeden Fall. Und das ist das, was eben die wirklichen Meister unterscheidet von Leuten, die ganz gut Musik machen, dass ihnen halt Melodien einfallen, die besser sind, die halt diesen Wertesprung, diesen Stabhochsprung schaffen, dass sie oben drüber kommen und sagen, boom, das ist jetzt wieder toll.
Ja, und das schaffen ja auch ganz viele Singer-Songwriter, ganz viele Songwriter des populären Musikspektrums. Die machen das dann tendenziell auf eine bisschen einfachere Art als die klassischen Komponisten.
Ja,
aber die Einfälle, die melodischen Einfälle sind oft genauso genial.
Absolut. Nein, es ist ja auch nur die Frage, was mache ich damit? Ich kann es bei dem belassen. So wie bei Happy Birthday, wenn es kann eine zweite Strophe singen und es ist aber dabei bleibt. Oder ich kann es nehmen und verarbeiten. Ich kann es variieren. Ja. Ich kann es mit einem anderen Thema kombinieren und. Das ist ja dann nur eine Frage des Kunsthandwerks. Aber die Melodie bleibt die Melodie.
Das Lustige ist, es gibt gefühlt unendlich viele Melodien und täglich werden neue geschrieben und viele davon kommen bei uns an und wir finden sie schön. Aber es gibt nur 12 Töne.
Ja, jetzt braucht man einen Mathematiker, der uns ausrechnet, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt mit diesen 12 Tönen. Aber das muss man ja noch einmal reduzieren. Denn wie gesagt, mit den 12 Tönen, das haben wir bei Schönberg gehört, kommen wir ja nicht weit beim Erfinden einer schönen Melodie. Das ist sehr, sehr schwer, wo nicht unmöglich. Je weniger ich von diesen 12 Tönen verwende, wenn ich am ehesten in der Dur-Skala oder auch in der Moll-Skala bleibe, erziele ich wahrscheinlich die besseren Ergebnisse, vor allem was das Nachsingen betrifft.
Ja.
Aber mir fällt jetzt gerade etwas
ein. Ich glaube, das ist übrigens ein Kriterium, die Nachsingbarkeit.
Die Nachsingbarkeit, ja, ganz sicher. Ganz sicher. Aber mir fällt da noch was ein, weil wir zuerst gesagt haben, Dur und Moll. Das stimmt und stimmt natürlich auch wieder nicht, denn auch vor der Etablierung des Dur-Moll-Systems, das ist also sozusagen ionisch und äolisch in den alten Tonarten, in den antiken Tonarten.
Kurz zur Erklärung, es gab dieselben Töne, aber man hat sie anders gruppiert, oder?
So ist es. Also wenn wir jetzt C-Dur spielen.
Also das Klavier hatte die gleichen Tasten und jetzt haben wir ein System, wo wir sagen, von diesen 12 Tasten, 7 passen zusammen.
Ja, genau.
Und je nachdem, wie die Intervalle, also die Abstände zwischen diesen Tönen sind, ist das dann eine Dur-Tonart oder eine Moll-Tonart. Und früher hat man da andere Abstände gewählt.
So ist es.
Und hat dann andere Kombinationen aus Tönen zusammengenommen.
Genau. Ja. Okay. Puccini, einer der größten Melodienerfinder, haben wir auch schon einen Podcast gemacht, unbedingt hörenswert, meine Damen und Herren.
So viel Werbung heute hier.
Wir machen haltlos Werbung. Schreibt zum Beispiel in seiner Tosca im dritten Akt, das beginnt ganz harmlos mit einem Sonnenaufgang und da singt in der Ferne ein Hirtenknabe. Und der singt weder in Dur noch in Moll und trotzdem ist es eine Melodie, wahrscheinlich sogar eine Melodie, die man ganz gut nachsingen kann.
Schräg.
Es klingt ein bisschen schräg, aber es ist ganz einfach und es ist jedenfalls, sagen wir mal so, es ist nichts unlogisch. Ja? Und das ist eine Melodie, wie sie wahrscheinlich wirklich gesungen worden ist, vielleicht zum Teil heute noch gesungen wird, irgendwo in den italienischen Bergen. Und das ist lydisch.
Okay.
Es hat den Halbton zwischen vierter und fünfter Stufe.
Halt quasi in anderen Tonarten verbotener Ton ist da, hat sich reingeschlichen.
Ja, sozusagen. Ja.
Okay. Gibt es eigentlich auch Stücke ohne Melodie in der Klassik?
Man ist versucht zu sagen jede Menge, aber die Antwort ist natürlich eigentlich nein.
Eigentlich nein, weil das ist, also in anderen Musikrichtungen kann ein Lied auch ohne Melodie funktionieren. Im Techno, auch teilweise im Rap, wenn es nicht melodisch zugeht. In der Klassik ist die Melodie eigentlich so der Grundbaustein.
Absolut. Jetzt sagen wir mal so, der Rhythmus ist natürlich unglaublich. Rhythmus ist immer wahnsinnig wichtig. Mhm. Ganz kurzes Fragment aus Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky.
Ich weiß nicht, ist das wirklich eine Melodie?
Nein, das ist eben keine
Melodie.
Das ist purer angewandter Rhythmus. Das schwingt man mit, obwohl es toll ist, weil das Metrum ununterbrochen sich ändert. Also man weiß nicht, wo ist eins, aber es
erfüllt nicht die Kriterien einer Melodie. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle kurz die Kriterien einer Melodie definieren.
Moment. Das Irre ist, dass Stravinsky im selben Stück dann plötzlich umschwenkt und dann kommt eine total einfache, wie eine Kinderliedmelodie. Mhm.
Das ist dann schon melodischer und eben an dieser Stelle vielleicht kurz, was ist eigentlich genau eine Melodie? Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und versucht, eine Definition zu finden und es gibt da verschiedene Faktoren, die eine Melodie bestimmen. Zum einen, es muss mal eine in sich geschlossene zeitliche Folge von Tönen sein. Mhm. So viel ist klar. Sie ist bestimmt durch Rhythmus und Intervalle. Intervalle ist deswegen wichtig. Es geht nicht um die konkrete Tonhöhe. Eine Melodie kann man überall hin versetzen, solange die Abstände, also die Intervalle zwischen den Tonhöhen die gleichen bleiben, dann ist die Melodie für uns die gleiche. Also das sind auch wir Menschen zu einem gewissen Abstraktionsprozess fähig.
Da kann man dazu sagen, jeder, der schon ein Instrument einmal gespielt hat, man weiß, dass man dieselbe Melodie in C-Dur, in D-Dur, in S-Dur, in A-Dur spielen kann.
Die Melodie bleibt die gleiche.
Ja, genau.
Dann, sie ist unabhängig von Harmonien. Also man kann unterschiedliche Akkorde dahinterlegen, die dazu passen könnten, aber die Melodie an sich bleibt unberührt davon.
Ja, aber man kann auch unpassende Akkorde.
Man kann natürlich auch unpassende Akkorde. Mhm. Und dann, wichtig, sie ist einstimmig. Also man muss es singen können und damit, man kann ja nur einen Ton gleichzeitig singen.
Eine Melodie ist einstimmig.
Die ist immer einstimmig und wird als selbstständige Einheit sozusagen wahrgenommen. Was sagst du eigentlich zur Melodie der Mondscheinsonate von Beethoven?
Das ist eine interessante Frage, weil da sind wir in einem Grenzbereich.
Also die eigentliche Melodie ist nicht wirklich eine Melodie.
Ist fast nicht vorhanden, die wird so hingetupft.
Das sind so lauter gleiche Töne. Wenn man ist es immer der gleiche Ton, der sehr langsam und gleichförmig daherkommt, dann wird er kurz ein bisschen anders.
Es wird anders. Also es ist eine Melodie, die im Zeitlupentempo präsentiert wird und wo das eigentliche Ereignis ist, diese harmonische Bewegung, dieser harmonische Raum, den die Begleitstimmen eigentlich aufbauen. Ja, das ist ja eigentlich ungeheuerlich, was da passiert. Wie gesagt, zuerst wird ein harmonischer Raum eröffnet, eine Stimmung wird evoziert. Das ist schon ein frühes Beispiel, eigentlich würde man das eher in die Romantik verorten, nicht, als in die Klassik, dass hier einmal das Wichtigste ist das Lokalkolorit, nicht? Das, wo wir uns hineinbetten, ja, und das ist in dem Fall pure Harmonie und harmonische Strukturierung, und dann kommt einmal dieser punktierte Ton, das ist zweimal das Gleiche und kackt aber dann schon aus und ist eine große Melodie. Und was wir jetzt gehört haben, 53 Sekunden, ist das, was wir im Freudeschöner Götterfunken in den ersten zwei Takten hören.
Mhm. Ja, das
wird er dann auch fortgesetzt.
Das ist nicht viel hier sozusagen.
Nein, nein, aber das war ja nicht die ganze Melodie, sondern das waren nur die, quasi die ersten zwei Takte.
Ja. Nicht? Und das ist, es klingt ja auch unglaublich schön, aber wenn man jetzt nur diese Melodie hernimmt und das Fundament, diese Akkordfolgen, die da so dum, 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 dum. Ja. Wenn man die wegnimmt, dann, ich glaube, die sauft ab, die Melodie.
Ja, absolut. Die Melodie.
Da kann bleibt man, nichts mehr übrig.
Man wird sie wahrscheinlich nachsingen können, aber sie ist ohne...
Sie ist nicht mehr greifbar, sie hat keinen Anfang, kein Ende. Es fehlt das Bett, wo man sich reinlegt, um
genau, zu können. Genau das ist es. Und da sind wir jetzt sozusagen bei der Erweiterung. Die Melodie ist nicht alles in einem musikalischen Kunstwerk. Ja. Sie kann manchmal für sich genommen eine derartige Qualität haben, dass sie als Melodie bestehen bleibt. Aber wir haben hier eine über Minuten gezogene große melodische Entwicklung, die ohne diesen harmonischen Raum eigentlich künstlerisch sinnlos ist. Mhm. Und so wie Beethoven es serviert, ist es eines der einprägsamsten Kunstwerke, die wir in der Musik haben. Weil jeder, der das einmal gehört hat, wird am Beginn, nach den ersten Tönen sagen, was ist die Mondscheinsonate? Ich meine, das ist schon eine Leistung, nicht? Aber das hat eben nicht nur etwas mit dieser Melodie zu tun, sondern ganz dringend mit allem, mit der Harmonie, mit dem Rhythmus und mit der Imagination des Künstlers, der aus einer Melodie und den Begleitumständen ein Kunstwerk formt. Das ist wie Bildhauerei. Mhm. Ich kann einen Marmorblock hinstellen und den kann ich aber so behauen, dass etwas aus dem herauswächst.
Ja. Hast du noch irgendeine schöne Melodie, die du uns unbedingt vorspielen
möchtest? Ja, viele, aber da wären wir ja nicht fertig. Wir müssen ja irgendwann müssen den nächsten Podcast aufnehmen.
Aber dann bringe ich vielleicht noch eine Antwort von jemand anderem auf die Frage, was eine schöne Melodie ist. Da ist nämlich vor vielen Jahren in einem Interview das Profil der kanadische Pianist und Komponist Chilly Gonzalez danach gefragt worden, was eine perfekte Melodie ist. Und Chilly Gonzalez ist auch bekannt dafür, dass er in seinen Live-Shows am Klavier Melodien, die bekannt sind, seziert und analysiert und runterstrippt sozusagen auf das, was übrig ist. Also ich glaube, der hat viel mit Melodien sich schon beschäftigt. Und seine Antwort ist, es gibt keine perfekte Melodie. Ich zitiere, erst das Unvollkommene erweckt die Poesie. Es geht um den Kampf, perfekt sein zu wollen, aber diesen Zustand niemals erreichen zu können. Eine gute Melodie sollte einer logischen Regel folgen, um diese dann überraschend zu brechen. Sie muss unerwartet springen. Sie braucht Platz und Pausen, Technik und Instinkt, außerdem die Wiederholung. Und vor allem Glück, denn oft passiert die größte Kunst einfach von selbst.
Ja, das ist völlig richtig. Ist
also vielleicht war auch Freudeschöner Götterfunken ein Glückstreffer.
Ja, oder ich fürchte, bei Beethoven war es so, dass er ewig lange herumgeschoben hat, bis die Melodie so war, wie er sie sich vorgestellt hat, ja.
Ja, wenn Sie die perfekte Melodie gefunden haben oder noch mehr Antworten darauf haben, was eine gute Melodie ausmacht, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@diepresse.com.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bitte in der App, in der Sie uns hören, eine 5-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns besonders. Und wie die Katrin immer sagt, das ermöglicht uns, gehört zu werden von noch mehr Interessenten.
So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.